Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, heute mit Episode 62. Wir zeichnen auf am Montag, den 16.05.22, also ein Ticken früher als sonst, wo wir ja erst am Freitag dann erscheinen. Das hat einen besonderen Grund, das liegt nämlich an unserem Gast, da ist die Terminlage ein bisschen enger. Ich kann schon mal verraten, wir sprechen heute mal wieder über einen Vorhaben der Europäischen Kommission, was wir, sowohl Jörg als auch ich, sehr kritisch sehen, muss man sagen, und wo wir beschlossen haben, dass wir mal mit einem kompetenten Gast drüber sprechen müssen. Und der Gast wird sein Patrick Breyer. Das geht nämlich um die Chat-Kontrolle im engeren Sinne, wobei das nicht nur Chats betrifft, sondern alle mögliche Kommunikation im Internet. Dazu dann später mehr. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik, und am anderen Ende der Leitung begrüße ich Jörg. Hallo Jörg.
Hallo Holger. Ja, Thema, das uns bewegt, denke ich. Das sind wirklich Pläne, die so heftig sind, wie ich mich nicht daran erinnern kann. Und wir verfolgen das ja beide schon ein bisschen länger, aber dazu gleich dann aus sehr berufenem Mund mehr, wenn wir Patrick dazu schalten. Den schalten wir jetzt gleich dazu. Deswegen stelle ich ihn auch gleich erst vor. Wir fangen aber wie immer an mit unserem...
Das Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche kommt heute schon wieder aus Bremen. Wir hatten erst letztens eins aus Bremen. Die sammeln offensichtlich gut was ein da. Das letzte Mal hatten wir das mit der, ich erinnere mich dunkel, mit der mit irgendeiner Baugesellschaft, die ganz viele Daten von ihren Mitarbeitern, von ihren Kunden gespeichert hatten. Heute unser Bußgeld der Woche betrifft die AfD, den Bremer AfD-Landesverband, und der hat ein Bußgeld bekommen in Höhe von 6.000 Euro, also eher im unteren Bereich, wobei der jetzt wahrscheinlich auch keine größeren Reichtümer aufweist, der Bremer AfD-Verband, würde ich mal schätzen. Und es geht darum, dass die Bremer Landesdatenschutzbeauftragte bestätigt hat, dass dieses Bußgeld für ein Lehrermeldeportal der AfD verhängt wurde, dass diese kurz vor der Bürgerschaftswahl 2019 online gestellt hatte. Wir erinnern uns, die AfD hat damals in mehreren Bundesländern solche Portale eingerichtet, wo man halt Lehrer melden sollte, die, Moment, ich zitiere mal, es sollten dort Lehrkräfte gemeldet werden, die aus ihrer Sicht politisch einseitig über die AfD informieren. Und dort sollten Lehrkräfte gemeldet werden, um eine neutrale Schule zu wahren. Das kam natürlich bei den Datenschutzbehörden und bei den Datenschützern zu Recht nicht so richtig wahnsinnig gut an. Und die wurden auch vorher gewarnt, dass das datenschutzmäßig keine wahnsinnig gute Idee ist, haben das aber trotzdem freigeschaltet, trotz der klaren Warnung. Und dann nach 9 Tagen später wurde das Ganze wieder offline genommen, nachdem der Widerstand offensichtlich zu groß war und das Ganze verschwunden ist. Jetzt der Bußgeldbescheid, der ist rechtskräftig. Also die AfD hat keinen Widerspruch eingelegt. Und ja, ich fand den ganz interessant. Und weil mich uns das Thema auch damals beschäftigt hat mit diesen Meldeplattformen. Auch das war vielleicht mal ein Thema für eine eigene Sendung. Das ist ja auch in anderen Bereichen ganz interessant. Hier war es aber wirklich keine wahnsinnig gute Idee. Deswegen aus meiner Sicht ein sehr berechtigtes Bußgeld der Woche.
Dazu muss ich nochmal eine Frage stellen. Also das war 2019, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dieses Portal kurz online war. Und jetzt ist 2022. Also 3 Jahre lang haben die das bearbeitet. Also lag wahrscheinlich dann doch ziemlich weit unten im Stapel, oder? Der vielen, vielen.
Ja, gut Ding will Weile haben. das ist lang, klar.
Da würde mich wirklich mal die Begründung interessieren. Die gucke ich mir, glaube ich, mal an, wegen der Bußgeldhöhe. Weil es ist natürlich, ich meine, wir reden jetzt hier eigentlich fast immer von Bußgeldern gegenüber Unternehmen, die gegen Unternehmen ausgesprochen werden. Und da ist natürlich klar die Umsatzhöhe irgendwie ein Kriterium. Aber eine Partei macht ja nun mal keinen Umsatz. Die Frage ist dann, ob dann hier irgendwie das Parteivermögen rangezogen wird.
Hat ja auch ein Einkommen, ne? Also das schon
Ja, schon allein aus Wahlkampferstattung und sowas. Ne?
Genau.
Das ist, und gut, dann wird eben der Schatzmeister befragt, sagt mal, wie sieht es aus in eurer Kasse? Und dann wird dann Bußgeld verhängt, entsprechend dem.
Das ist reine Spekulation. Also das wissen wir nicht. Wir haben nur, ja, mich auch, aber das ist leider nicht veröffentlicht. Ich habe hier nur die Aussage gegenüber einer Fernsehsendung von der Bremer Datenschutzbehörde.
Mich interessiert es halt auch deswegen, weil das ist ja mit Sicherheit nicht der letzte Fall, der auch, wo es eine Partei treffen wird. Ne? Also wir hatten ja zum Beispiel die Geschichte den Datenschutzproblem der CDU-App und andere Dinge mehr. Vielleicht kommt da ja auch noch was nach. Wer weiß, das ist ja noch nicht ganz so lange her. Und ich meine, wenn es eine große, in Anführungszeichen, Volkspartei trifft, dann wird es dann natürlich entsprechend mehr Vermögen im Spiel. Dann könnte es natürlich auch ein bisschen höheres Bußgeld geben. Aber gut, das ist reine Spekulation, klar.
Ja.
Ja. Naja, also ich glaube,
es kann auch sein, dass dann noch was nachkommt. Wie gesagt, es ist auch in anderen Bundesländern noch.
Stimmt, diese Meldeportale gab es ja auch in anderen Bundesländern.
Ja, in Niedersachsen zum Beispiel auch.
Ja. Okay. Naja, dann mal sehen.
Schauen wir mal. Wir werden euch informieren an dieser Stelle.
Gut, Jörg, lass uns dann gleich mal zu unserem Schwerpunktthema kommen. Da gibt es so viel zu besprechen, denke ich, dass wir da gleich einsteigen sollten.
Aus unserer persönlichen Schockstarre rauskommen und uns den Inhalten zuwenden.
Wir haben den Patrick ja noch nicht da, der wird gleich dazukommen, aber vielleicht kannst du ihn schon mal vorstellen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Die meisten online-affinen Menschen werden ihn wahrscheinlich kennen. Unser Gast ist Dr. Patrick Breyer. Er ist Jurist, hat promoviert bei Simitis, das ist einer der Granden des Datenschutzes, zum Thema Vorratsdatenspeicherung, war dann ab 2004 Richter in Schleswig-Holstein, hat dann aber auch seine politische Karriere gestartet, ist eines der Gründungsmitglieder der Piratenpartei, war von 2012 bis 2017 Mitglied des Landtags in Schleswig-Holstein, kommt aus Kiel, der Mann. Und war bei der Europawahl 2019 Spitzenkandidat der Piratenpartei und zog dann eben ins Europaparlament ein und ist dort sehr aktiv, ähnlich wie Felix Reda ja schon, sein Vorgänger, sehr aktiv in Sachen Bürgerrechte und auch in diesem Thema hier sehr aktiv und arbeitet im Europaparlament unter anderem im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und ist stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss. Und wir freuen uns, mit ihm aus gut informierten Kreisen über das Thema sprechen zu dürfen.
So, dann schalten wir doch gleich mal direkt nach Brüssel. Jetzt ist uns Patrick Breyer zugeschaltet. Hallo, Patrick.
Hallo allerseits.
Und herzlich willkommen.
Genau, in der Auslegungssache. Schön, dass du dabei bist, dass das geklappt hat. Ja, Patrick, wir haben das in der Anmoderation schon angekündigt, dass wir uns heute mit einem weiteren leidigen Verordnungsentwurf der Europäischen Union beschäftigen wollen, der uns allen dreien, glaube ich, besonders leidig vorkommt. Aber bevor wir uns leiden,
möglichst lange neutral bleiben bei der Vorstellung des Themas.
Bevor wir ins Leiden einsteigen, denke ich, sagen wir erstmal ganz kurz, worum es geht. Also es geht um die von Patrick sogenannte Chatkontrolle. Ich finde es irgendwie sehr lustig, dass sich dein Begriff da jetzt so durchgesetzt hat als Schlagwort, auch als Twitter-Hashtag für diesen Verordnungsentwurf, der jetzt am vergangenen Mittwoch vorgestellt wurde von der EU-Kommission und doch einige, glaube ich, vor allem einige, die bürgerrechtlich aktiv sind, doch sehr, sehr erzürnt hat, mehr als man sich vorher vorgestellt hat. Das ganze Ding wurde ja mehrfach verschoben, war schon für Anfang des Jahres, ich glaube im letzten Jahr sogar schon mal angekündigt. Ja, Patrick, vielleicht kannst du einfach mal einführen, weil du hast den Text tatsächlich gelesen, die 135 Seiten, ehrlich gesagt, ich noch nicht so ganz. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, worum es geht.
Ja, Chatkontrolle bedeutet, dass die Anbieter von E-Mail-Diensten, von Chat-Diensten, von Messenger-Diensten, aber auch zum Beispiel von Videokonferenzen, die sollen künftig private Nachrichten, Chats, Fotos, die man verschickt, E-Mails, massenhaft, anlass- und unterschiedslos auf verdächtige Inhalte durchsuchen, mit der Begründung, dass man dadurch Kinderpornografie und Missbrauchsdarstellungen besser strafrechtlich verfolgen und auffinden will. Die Konsequenz davon ist aber, dass letzten Endes eine Massenüberwachung stattfindet. Jeder versandten Nachricht, und zwar eine privatisierte Massenüberwachung, also in privater Hand, und eine automatisierte Massenüberwachung. Das heißt, Algorithmen entscheiden, welche Inhalte sind verdächtig und wer wird angezeigt. Das heißt, im Verdachtsfall können die Algorithmen so programmiert sein, dass sie die verdächtige Nachricht und die Person, die sie versandt hat oder empfangen hat, vollautomatisch an die Polizei oder an ein Zentrum, was es dann an die Polizei weitergibt, ausleitet. Und das bedeutet ja letzten Endes die Abschaffung des digitalen Briefgeheimnisses. Das ist so, wie wenn die Post einfach alle Briefe öffnen und scannen würde, um nachzuschauen, ob vielleicht illegales Material drin vorhanden sein könnte. Und dieser Vergleich, denke ich, zeigt schon, wie unverhältnismäßig und gefährlich diese Chat-Kontrolle ist. Denn sie führt nicht nur dazu, dass man ein hohes Risiko hat, zu Unrecht verdächtigt zu werden. Nach Zahlen aus der Schweiz sind bis zu 86% der Chat-Kontrolle-Meldungen, die dort bisher auf freiwilliger Basis eingehen, strafrechtlich gar nicht relevant. Das bedeutet, dass auch nicht strafbare Fotos, wie zum Beispiel Urlaubsfotos am Strand, oft dort auf dem Schreibtisch landen. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, gerade Minderjährige werden sehr oft von dieser Chat-Kontrollen-Automatik angeschwärzt. Tatsächlich sind es in Deutschland zuletzt über 50% der sogenannten Verdachtsfälle gewesen, wo Minderjährige selbst verdächtigt wurden. Und da liegt es, glaube ich, unmittelbar auf der Hand, dass diese Chat-Kontrolle, die ja dem Schutz von Kindern dienen soll, umgekehrt eher ihrer Kriminalisierung dient, zumal ja Jugendliche oft untereinander auch im Rahmen des sogenannten Sexting auch Aufnahmen, Nacktbilder und so weiter von sich verschicken an ihre Freundinnen und Freunde, ohne dass überhaupt Erwachsene ihre Finger im Spiel hätten. Es gibt aber auch noch weitere Elemente in diesem Gesetzentwurf zur Chatkontrolle, auf die wir vielleicht danach noch zu sprechen kommen wollen, nämlich Netzsperren sind vorgesehen, die Durchleuchtung von Speichern, und zwar auch persönlichen Cloud-Speichern, wie dem iPhone, wo ja auch die privaten Fotos vieler iPhone-Nutzer gespeichert werden. Eine verpflichtende Altersüberprüfung, die in der Praxis letzten Endes auf ein Ende der anonymen Kommunikation hinauszulaufen droht. Und auch eine Art App-Store-Zensur, also wo quasi Jugendliche ausgeschlossen werden sollen von vielen Apps und Messenger-Diensten.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil all das, was du gesagt hast, würde natürlich jetzt die Kommission bestreiten. Das ist ja klar. Ne? Die würden, also wir wollen jetzt erstmal davon ausgehen, und wir wollen der Kommission der EU-Kommission keine bösen Absichten unterstellen. Die sagen natürlich, da sind genügend Schranken drin in diesem Verordnungsentwurf, dass es dazu, was du gesagt hast, zu der generellen Überwachung gar nicht kommt. Also so wie ich verstanden habe, ist ja der erste Schritt. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Der erste Schritt soll ja sein, dass jeder Dienst, zumindest der Dienst, der dazu aufgefordert wird, egal welcher Größe übrigens, das ist dann auch völlig egal, ob es Signal oder WhatsApp ist, also da spielt, glaube ich, die Größe keine große Rolle mehr, dass jeder Dienst eine Risikoanalyse machen muss, verpflichtend, und das Risiko selbst abschätzen muss, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird denn über meine Plattform, werden denn entsprechende Inhalte sexualisierter Gewalt an Kindern oder Jugendlichen getauscht? Oder in welcher Wahrscheinlichkeit findet beispielsweise Grooming, also die Anbahnung von sexuellen Kontakten von Erwachsenen mit Minderjährigen, oder auch das Auffordern zu Sexting, also das Auffordern zum Verschicken von Nacktfotos an die Minderjährige, in welchem Ausmaß findet das statt? Und wenn es ab einem gewissen Ausmaß ist, dann, soweit ich es verstanden habe, soll es eine sogenannte Order geben können, einer nationalen Behörde, von der ich noch nicht so ganz verstanden habe, wer das dann sein könnte, beispielsweise in Deutschland. Die fordern dann auf zu dem, was du dann jetzt gesagt hast, zum Detektieren von diesen entsprechenden Inhalten. Mit zum Beispiel mit wie technisch genau, so wie ich es verstanden habe, ist noch gar nicht klar, ob das jetzt über Hash-Abgleiche stattfinden soll auf dem Endgerät oder mit einer KI. Bei Grooming wird es wohl nur über eine KI gehen und gar nicht anders. Das habe ich aber soweit richtig verstanden, dass diesen Detection Orders erstmal eine Risikoanalyse vorausgeht und dass dann eventuell, so stellt sich das die Kommission ja vor, dann auch viele Provider gar nicht mal in dieses Raster fallen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Also zunächst mal gilt dieser Verordnungsentwurf im Grunde genommen für alle Kommunikationsdienste. Nicht mal mehr Telefonie ist ausgenommen. Und soweit Chats erfasst sind, sind zum Beispiel auch die Chats erfasst, die eigentlich ein Nebenprodukt sind, wie zum Beispiel bei Online-Games oder auf Dating-Portalen. Es gibt keine Ausnahme für Messenger, die Ende zu Ende verschlüsselt sind und deswegen bisher selbst nicht reinschauen können in die Nachrichten. Und es ist außerdem in der Tat so, es gibt keine Ausnahmen für kleine Dienste. Es gilt nicht nur für Dienste, die in der EU belegen sind, sondern weltweit. Einzige Ausnahme vielleicht ist die Dienste, die völlig unentgeltlich, ohne jeglichen kommerziellen Hintergrund, Werbung und so weiter angeboten werden. Die fallen wohl nicht darunter. Richtig ist auch, man muss eine Risikoanalyse durchführen als Anbieter. Das stimmt, auch als kleiner Anbieter, wie schon genannt. Aber zur Chat-Kontrolle verpflichtet werden dann alle Dienste, die sinngemäß wahrscheinlich auch genutzt werden, um Missbrauchsdarstellung und Kinderpornografie zu teilen. Und das in substanziellem Ausmaß, heißt es so, ja. Und aus meiner Sicht ist es völlig klar, dass genauso wie die Post missbraucht wird zum Versand von Beleidigungen, genauso wie Telefonzellen missbraucht werden, um auch Menschen zu stalken oder zu belästigen, genauso wird im Grunde genommen jeder Kommunikationsdienst eben auch missbraucht werden für illegale Zwecke. Das weiß eben der Anbieter nicht, was da kommuniziert wird, und das soll er auch nicht wissen, weil das eben höchst vertraulich und sensibel ist, was privat kommuniziert wird miteinander. Und laut Verordnungsentwurf muss die zuständige Behörde die Chatkontrolle anordnen, also den Anbieter dazu verpflichten, wenn eben tatsächlich sein Dienst wahrscheinlich auch genutzt wird oder missbraucht wird für solche Zwecke, was aus meiner Sicht, wie gesagt, bei allen Diensten der Fall ist. Und was dann konkret angeordnet wird, es kann dreierlei sein, aber eigentlich muss auch wiederum alles drei erfolgen. Also es gibt kein Ermessen in diesem Gesetzentwurf. Erstens, Suche nach bekannten Darstellungen. Da kommt in der Tat das sogenannte Hash-Verfahren zum Einsatz. Bisher sind die Abgleichsdatenbanken, die dazu genutzt werden, so ungenau, dass dabei dann Fehlerquoten von bis zu 86% rauskommen. Zweitens wird angeordnet, die Suche nach noch unbekannten Missbrauchsdarstellungen oder Kinderpornografie. Und diese Algorithmen, die völlig experimentell sind, die keiner kennt, die würden selbst bei einer geringen Fehlerquote von vielleicht 1% oder 0,1%, würden die ja immer noch massenhaft Menschen zu Unrecht verdächtigen, einfach aufgrund der riesigen, unvorstellbaren Vielzahl von Nachrichten, die jede Sekunde durch den Globus gehen, muss ein solcher Algorithmus zwangsläufig massenhaft zu Falschverdächtigung führen. Und genauso verhält es sich dort, wo Child Grooming, nach Child Grooming gesucht werden soll, also irgendwie
erwachsen. Lass uns mal noch zurückstellen, weil wir machen gerade so viel auf einmal. Ne? Lass uns das mal ein bisschen aufteilen und erstmal Bilder machen und dann Grooming machen, weil ich glaube, das sind ja auch inhaltlich ein bisschen andere Probleme. Und vor allen Dingen werden sie auch völlig unterschiedlich erkannt werden müssen, wenn sie überhaupt erkannt werden können. Kurz zur Einordnung des Ganzen. Wir sind in einem ganz frühen Stadium, oder? Also wir sind jetzt bei einem allerersten Gesetzesvorschlag der Kommission. Ja, aber das Ganze hat Vorgeschichte, ne? Das macht es wahrscheinlich nicht einfacher.
Genau. In der politischen Praxis ist es so, dass, wenn die EU-Kommission so einen Vorschlag vorlegt, vieles schon gelaufen ist. Denn in der EU-Kommission gilt Einstimmigkeit. Das heißt, auf der Ebene war es eigentlich leichter, daran was zu ändern oder sogar das ganz zu blockieren. Man sieht auch, dass die das monatelang immer wieder verschoben haben, nach vielen Protesten von vielen Seiten, nachdem Apple seine Pläne erstmal auf Eis gelegt hat. Jetzt braucht es nur noch zur Verabschiedung eine Mehrheit im Parlament und eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, die dafür sind. Und nach den Erfahrungen nach der Chatkontrolle 1, wo also den Anbietern erstmal erlaubt wurde, auf freiwilliger Initiative Chatkontrolle anzuwenden, das machen große US-Anbieter bisher nur. Diese Verordnung wurde innerhalb von weniger einem Jahr durchgeprügelt und hat eine sehr große Mehrheit bekommen, trotz aller Kritik. Deswegen besteht die große Gefahr, dass die Chatkontrolle kommt. Selbst wenn Deutschland sich dagegen stemmen würde, könnten sie es nicht verhindern.
Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz zur Chatkontrolle 1, um das historisch noch mal einzuordnen, von der du gesprochen hast. Ist ja vielleicht deswegen auch so durchgewunken worden, weil sie zeitlich befristet ist. Ne? Es war ja klar, dass die dann jetzt nur für, glaube ich, 3 Jahre gilt, Patrick, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Aber dass man dann auch gesagt hat, innerhalb der 3 Jahre kommt eine Nachfolgeverordnung, die dann manifest wird. Und liege ich richtig, dass das dann diese Verordnung ist, deren ersten Entwurf wir jetzt gerade sehen?
Das ist korrekt und das ist vielleicht auch eins der wenigen guten Sachen an dieser Verordnung, dass diese bisherige freiwillige Verordnung soll tatsächlich auslaufen. Und die krankt halt an dem Problem, dass die Datenbanken völlig inakkurat sind, dass die Konzerne machen können, was sie wollen. Es gibt keine Anzeigepflicht, also völlig unkontrolliert. Andererseits, wie gesagt, bisher machen nur Facebook, Microsoft, Google davon Gebrauch. Wer einen europäischen Anbieter nutzt, kann sich bisher darauf verlassen, dass das digitale Briefgeheimnis respektiert wird.
Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung des Problems, also weil ich habe mir für das, wir hatten ja schon mal hier über die Apple-Problematik des CSIM-Scanners auf den Handys gesprochen. Damals hatten wir es auch schon mal gesagt, die NCMEC-Zahlen, also die Zahlen des US-amerikanischen Zentrums für CSIM-Material.
Ich muss, glaube ich, kurz erklären, was CSIM ist. Ich glaube, das hat sich noch nicht rumgesprochen, auch wenn wir schon mal darüber gesprochen haben.
Dann definier du kurz.
Moi? Das ist das amerikanische Akronym für Darstellung von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern, aber ich weiß nicht genau, wofür die Child
Abuse and Missing Children, so glaube ich im NCMEC zumindest. Ne?
Also das. Child ja, Sexual Abuse Material heißt das, ja.
Genau. Ja. Gut, also zumindest waren da die Zahlen der Provider-Meldungen in den USA sehr eindeutig, nämlich weit über 95% aller automatisierten Meldungen von Providern kamen von Facebook. Nur mal so zur Einordnung, von Microsoft ein bisschen was, von Google relativ verschwindend gering, von Apple eigentlich 0,001% oder so, da kam so gut wie gar nichts. Deswegen, das war wahrscheinlich damals auch der Grund, warum Apple sich so eingesetzt hat, dafür jetzt mal was zu tun. Das nur nebenbei.
Also ich habe mit Facebook gesprochen. Die sagen erstens mal, dass die Mehrzahl dieser astronomischen Zahlen auf weniger als 10 Bilder und Videos zurückzuführen sind, die einfach dann massiv weiter zirkulieren, weil die Leute sie teilweise lustig finden, weil sie sich teilweise drüber aufregen. Jedenfalls viele sich gar nicht bewusst sind, dass es sich dabei um verbotenes Material handeln. Stichwort irgendwie Eselsex-Video ist zum Beispiel sehr weit geteilt worden. Und da kommt es eben auch dazu, dass massenhaft Jugendliche dann kriminalisiert werden, weil es denen gar nicht bewusst ist. Diese explodierenden Zahlen zeigen für mich erstens mal, dass die Chat-Kontrolle nicht funktioniert, denn Facebook setzt sie seit Jahren ein und trotzdem ist es nicht ansatzweise gelungen, die Zahlen einzudämmen, selbst auf dieser Plattform, geschweige denn, dass natürlich die Hintermänner, die Täter, natürlich ihre eigenen abgeschlossenen Plattformen benutzen und gerade nicht Facebook. Ne? Und ansonsten ist es eben technisch so, leider, wenn diese Aufnahmen einmal entstehen und ins Netz gelangen, kann man es technisch nicht verhindern, dass sie weiter verbreitet werden. Man kann sie nicht mehr zurückholen. Und deswegen, aus meiner Sicht, macht es wenig Sinn, mit solchen Statistiken zu arbeiten, die ja nur ein Hellfeld von ganz wenigen Konzernen beleuchten und nicht das komplette Dunkelfeld. Wir wissen ja zum Beispiel aus der Kriminologie, dass erschreckenderweise bis zu 10% der Frauen angeben im Laufe ihres Lebens, also als Kinder und Jugendliche, sexuell belästigt worden zu sein. Also es gibt ein riesiges Dunkelfeld, was nie auch nur bekannt wird, geschweige denn dann irgendwo im Netz auftaucht. Und das wissen wir aus Opferbefragungen, dass das Problem riesig ist. Wir wissen aber auch, dass die Prävalenz, also wie häufig das vorkommt, wie häufig Missbrauch vorkommt, etwa stabil ist oder auch leicht rückläufig ist. Also es ist nicht so, dass immer mehr Kinder jetzt missbraucht würden, wie diese Zahlen suggerieren.
Jetzt kommen wir mal zu der Problematik, die du in deinem Eingangsstatement auch schon angesprochen hast, nämlich das Kommunikationsgeheimnis ist. Also ein Knackpunkt und das, was die große Kritik auslöst, ist, dass wir alle, ich schließe mich da gerne mit ein, dass wir lange dafür gekämpft haben, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass unsere Kommunikation Ende zu Ende verschlüsselt wird. Sei es über Signal Voice Chat, aber auch mittlerweile auf den großen Plattformen WhatsApp beispielsweise sammelt, kann nur noch Metadaten sammeln, weil die Chats tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt sind, auch die Gruppenchats. Facebook ist eine Ausnahme, die und Telegram teilweise auch, die noch nicht verschlüsseln, aber es werden mehr Plattformen, die verschlüsseln, vor allem die große WhatsApp verschlüsselt eben auch. So, und das ist eine Errungenschaft, meiner Ansicht nach, und die wird jetzt in Frage gestellt. Die EU-Kommission sagt, nein, wir stellen sie nicht in Frage. Wir stellen es den Plattformen ja anheim, so habe ich das verstanden, irgendwie technische Lösungen zu finden, ohne das Aufbrechen der Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen zwei Nutzern in die Inhalte reinzugucken. Hast du denn, du hast ja wahrscheinlich auch mit Kommissionsmitgliedern geredet, die mit dem Vorschlag befasst waren. Haben die dir denn mal irgendwie gesagt, wie das dann konkret vonstatten gehen soll? Außer, das ist die Methode, die ja auch die Methode Apple, die wir hier schon an anderer Stelle schon besprochen haben, über sogenanntes Client-Side-Scanning, das heißt irgendwie, bevor die Inhalte in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gehen, also sprich auf dem Endgerät des Nutzers, das ist ja das, was zum Beispiel der Chaos Computer Club so kritisiert, dass das Endgerät des Nutzers für die Lauscherei benutzt werden soll. Haben die noch irgendwelche anderen Möglichkeiten genannt, wie das funktionieren soll?
Also ich habe tatsächlich die Chance gehabt, längere Zeit mit einem Kommissionsmitglied, das es eigentlich wissen sollte, zu diskutieren, das aber tatsächlich sich als erstaunlich ahnungslos herausgestellt hat, gerade was die technische Seite angeht und die Auswirkungen dieses Verfahrens. Das hörte sich doch sehr an wie zweckheilig die Mittel, wenn auch nur ein Kind gerettet werden kann und so weiter. Und da muss man sehr aufpassen, denn das Thema Kinderschutz missbrauchen schon zum Beispiel die NPD mit dem Slogan Todesstrafe für Kinderschänder. Ja, also wenn es um Kinder geht, brennen leider bei vielen Sicherungen durch. Und wir dürfen das nicht zulassen, dass dieses Thema so missbraucht wird, weil es sonst eben dazu führen kann, dass noch viel mehr Grundrechte schrittweise aufgegeben werden. Stichwort Todesstrafe. Ja, wie soll es technisch funktionieren? Also erstmal muss ich sagen, ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt besser wäre, die Chatkontrolle, wenn sie nur noch für unverschlüsselte Inhalte angewendet würde, denn ich habe ja oft keine Wahl als Nutzer, ob ich verschlüssele oder nicht, wenn jemand nur per E-Mail erreichbar ist. Und zum anderen, es ist eine Form der Massenüberwachung, ob verschlüsselt oder nicht. Aber richtig ist auch, die Dienste, die Ende zu Ende verschlüsselt sind, wenn man die durchleuchten möchte nach verdächtigen Inhalten, dann gibt es ein experimentelles Verschlüsselungsverfahren, was es irgendwie ermöglichen soll, bekanntes Material wiederzuerkennen. Aber in der Praxis ist das nicht einsetzbar, schon allein wegen der Rechenpower, die dazu erforderlich wäre. Da gibt es ein gutes Papier zum Thema, was Meta in Auftrag gegeben hat, ein Human Rights Impact Assessment, also eine menschenrechtliche Folgenabschätzung zum Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das zeigt im Einzelnen auf, warum das im Moment nicht machbar ist. Deswegen ist die einzige Lösung, entweder Verschlüsselung weg oder aber eine Hintertür in den Client einzubauen, in jedes Smartphone, in die App, die eben vor der Verschlüsselung ansetzt und dort abgleicht und im Verdachtsfall dann eben unverschlüsselt ausleitet. Und das ist eben deswegen so gefährlich, weil es einen Präzedenzfall schafft und es ermöglicht, das gleiche Verfahren auch für ganz andere Zwecke zu fordern. Es ist ja zum Beispiel bekannt, dass Strafverfolger schon lange wollen, dass auf Anordnung eben dann die Verschlüsselung abgeschaltet wird oder Nachschlüssel oder eben dann ein solches Verfahren, das sie ausleitet, die Nachrichten, bevor sie verschlüsselt werden. Es ist aber auch bekannt, dass die Geheimdienste das wollen. Die haben übrigens die Chat-Kontrolle 1 ausdrücklich befürwortet. Die Five Eyes sind dafür. Man kann sich denken, warum, weil die das natürlich sehen als Möglichkeit, die bisher sichere Verschlüsselung zu untertunneln, zu untergraben. Ja, und andere Staaten wie Russland, China, die Türkei, die würden natürlich die Chat-Kontrolle nochmal zu ganz anderen Zwecken nutzen wollen. Bei uns hätte der Verfassungsschutz zum Beispiel auch Interesse an Inhalten, die gar nicht verboten sind, aber für den Verfassungsschutz von Interesse. Und China würde dann eben gern nach politischen Dissidenten suchen. Und deswegen ist das so gefährlich, wenn man einen Präzedenzfall schafft, Hintertüren in Verschlüsselung einzubauen, dann ist eigentlich der Schutz weg, den sie bietet, das Vertrauen auch weg, dass sie sicher ist. Und das bedeutet für viele Menschen, deren Leben davon abhängt, weil sie Oppositionelle sind in autoritären Staaten, weil sie Menschenrechtsverteidiger, weil sie Journalisten sind, dass tatsächlich ihr Leben in Gefahr ist, wenn solche Technologien genutzt werden können, um sie ausfindig zu machen und zu verfolgen.
Gut, ja, das ist natürlich jetzt das Extrembeispiel, aber Holger und ich hatten vorher auch mal darüber geredet, wie sehr das Chilling-Effekt wird, also ein Angsteffekt, dass du die Kommunikation dann nicht mehr für bestimmte Zwecke nutzt, zum Beispiel im Holgers Fall im journalistischen Bereich, in meinem Fall im juristischen Bereich, bei dir dann im politischen Bereich, wo man dann einfach nicht mehr auf die Sicherheit der Inhalte vertrauen kann, die da letztendlich rübergehen. Zu den Upload-Filtern oder zu der Entschlüsselung, das erinnert mich fatal an die Urheberrechtsreform, so, ne? Ihr könnt auch irgendwie alle anderen Sachen blockieren, dass sie da nicht hochgeladen werden, auch ohne Upload-Filter. So, ne? Also es ist ja irgendwie die gleiche, ähnlich irre Argumentation, weil wie will man sonst verhindern? Was mich aber mal interessieren würde, also noch zwei Sachen, ich würde gleich gerne nochmal zum Grooming kommen und was da wissen wir ja tatsächlich, oder ich weiß da tatsächlich nicht, wie das identifiziert werden soll. Aber vorher würde mich mal interessieren, wie ist die Maßnahme, die da im Moment angedroht wird? Also der private Provider nutzt seine eigene künstliche Intelligenz vermutlich, um irgendwas zu identifizieren. Gut, bei Bildern kann man auf die entsprechenden Datenbanken zugreifen. Bei Texten wird es, glaube ich, kann man nicht. Holger schüttelt den Kopf, aber stellen wir.
Nee, kann man nicht. Also da muss ich nochmal widersprechen, denn zumindest in dem Entwurf steht klar drin, eine Detection Order umfasst Detection von Known and New Material. Und New Material heißt eindeutig, dass es sich nicht beschränkt auf einen Hashwertabgleich mit bekanntem Material, sondern dass da sehr wohl eigentlich eine KI zum Einsatz kommen muss, die auch unbekanntes Material rausfinden soll.
Okay, also wenn ich das richtig gelesen hatte, kann jedes Unternehmen die selber programmieren oder es soll tatsächlich auch eine staatlich programmierte KI den Unternehmen, was für ein Albtraum, eine staatlich programmierte KI den Unternehmen hierfür zur Verfügung gestellt werden. So, und die schlägt jetzt an. So, was soll dann passieren? Wir sind ja voll noch, das muss ja auch einen ehemaligen oder einen beurlaubten, bist du wahrscheinlich gerade beurlaubten Richter, die Haare zu Berge stehen lassen. Dann, also privat programmierte Software findet irgendwas, was sie für strafbar hält. Was passiert dann?
Also zunächst mal ist dein Hinweis auf den Abschreckungseffekt ganz wichtig und ich will auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel der Deutsche Anwaltsverein und auch die Bundesrechtsanwaltskammer sagen, wenn Opfer zum Beispiel anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen, kann es ja in diesem Rahmen durchaus erforderlich und auch gerechtfertigt sein, auch Missbrauchsmaterial miteinander auszutauschen, um den Fall zu besprechen, um das Gerichtsverfahren zu besprechen.
Es geht auch übrigens auch der Deutsche Journalistenverband, ne? Weil auch uns trifft das direkt, ne?
Ja, ja, ja. Also deswegen Abschreckungseffekt ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, dieser Algorithmus. Wenn der einen Verdachtsfall feststellt, und ich sage bewusst Verdachtsfall und nicht Trefferfall, eben wegen der vielen Falschverdächtigungen, die durch diesen Algorithmen ausgehen, dann ist es so, dass dieser gemeldet werden muss an dieses EU-Zentrum für Kinderschutz, das heißt das europäische NECMEC, was jetzt hier neu geschaffen werden soll. Und
Das ist aber staatlich, oder?
Es ist ein staatliches Zentrum.
NECMEC ist ja, glaube ich, nicht staatlich. Ja, okay.
Doch, es ist staatlich, das finde ich auch gut. Es ist im selben Gebäude, soll es angesiedelt werden wie Europol. Also letzten Endes nur auf dem Papier eine getrennte Einrichtung. Es gibt in dem Entwurf einen Satz, wo es irgendwie heißt, dort, wo es nötig ist, wo es erforderlich ist, soll dann eben vor der Ausleitung der Anbieter selber nochmal drüber schauen, ob es wirklich strafbar ist. Besonders bei diesen Fällen Child Grooming. Aber aus meiner Sicht besagt das nicht eindeutig, dass es noch eine menschliche Kontrolle geben muss. Das heißt, die Anbieter können aus Gründen der Kostenersparnis das komplett automatisiert ausleiten und mit der Folge, dass eben massenhaft nicht nur Personen falsch verdächtigt werden, vielleicht kann man das ja oft auch gleich aussortieren als Polizei oder als EU-Zentrum, aber dass massenhaft private Fotos, zum Beispiel Nacktfotos, oder auch private Chats, intime Chats, eben einfach in falsche Hände geraten, die niemanden etwas angehen. Und das ist halt extrem bedenklich, wenn man bedenkt, dass Fälle bekannt sind aus den USA. Ich meine, Edward Snowden selber hat ja erzählt, dass sie sich bei der NSA lustig gemacht hätten über Dickpics. Ja, die haben die da irgendwie kursieren lassen. Es gibt einen Fall, dass ein Google-Mitarbeiter irgendwie die Systeme des Unternehmens benutzt hat, um bei Minderjährigen irgendwie Kontakt aufzunehmen, anzubandeln. Also es droht Missbrauch, wenn diese Sachen nicht mehr sicher sind, wenn die bei irgendwelchen Unternehmensmoderatoren oder Behördenmitarbeitern landen.
Moment, aber wenn ich die EU-Kommission richtig verstanden habe, sehen die ja genau das als nochmal großen Sicherungsmechanismus, dass die von den Providern, von den Plattformen gemeldeten Fälle zuerst zu diesem EU-Center gehen sollen oder über die nationale Behörde zum EU-Center, weiß ich nicht genau, und dort nochmal auf die strafrechtliche Relevanz hin überprüft werden und dann erst irgendwie der Strafverfolgung zugeleitet werden, sprich der Polizei übergeben werden, wenn die sich ganz sicher sind, dass es hier sich nicht nur um Verdachtsfall, sondern um Treffer handelt. Das heißt, dieses EU-Center als quasi, weiß ich auch nicht, was das für eine Behörde ist. Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Die gibt es ja noch nicht. Aber die fungieren als Filter und sortieren aus und schmeißen dann weg. Und das wird eben nicht alles der Strafverfolgung gleich zugeführt. Stimmt doch, oder?
Das ist tatsächlich so vorgesehen in der Tat, ja. Man muss wissen, dass im Moment eben die Strafverfolger ein Haufen Müll da abgeladen wird, weil diese Chatkontrolle so ungenau ist und dass sie massenhaft aussortieren von Material, was eben überhaupt nicht strafrechtlich relevant ist. Künftig soll wohl das EU-Zentrum diese Aufgabe übernehmen und dadurch die Strafverfolger etwas entlasten. Das geht natürlich ein Stück weit in die richtige Richtung. Aber trotzdem warnen zum Beispiel Ermittler in der neuesten Ausgabe des Spiegels, dass sie befürchten, dass die Strafverfolgung mit diesem Verfahren Chatkontrolle eher lahmgelegt wird, als dass man wirklich auf die Spur der Hintermänner kommt. Und dazu wären in der Tat verdeckte Ermittlungen in Kinderpornoringen nötig und eben nicht das Durchleuchten von Facebook Messenger.
Gut, Jörg, du hattest das Thema Grooming schon angesprochen. Das ist für mich ein ganz besonders, also sehr spooky, diese Passagen im Verordnungsentwurf. Also weil hier geht es ja eindeutig nur um das Scannen von Nutzerinhalten, in dem Fall von Texten, mit KI. Weil da kann man ja nicht auf bekannte Muster zurückgreifen. Da muss man ja eine Texterkennung machen. Die Frage ist dann, wo die stattfinden soll. Also ich glaube, dass sich Experten weitgehend einig sind, dass die auf irgendwelchen steinalten Handys, die die Leute benutzen, unter Android so und so, wahrscheinlich nicht gescheit so funktionieren würde, dass die Nutzer es nicht merken. Vielleicht auf neueren iPhones oder wie auch immer. Die Frage ist aber, eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht, oder? Es sei denn wieder, wir kommen wieder zu dem Thema, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird irgendwo aufgebrochen oder wird abgeschafft oder zumindest die Provider, um sich, um des Problems Herr zu werden, denken von sich aus irgendwann mal darüber nach, hey, die verlangen so viel von uns, lassen wir das doch mal mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und gehen wieder auf unverschlüsselnde Chats über, weil das, was die Kommission da von uns verlangt, das können wir einfach nicht leisten.
Ja, also bei dieser sogenannten Grooming Detection, ja, also wo irgendwie Hinweise darauf gefunden werden sollen, dass ein Erwachsener versucht, für sexuelle Zwecke irgendwie Kontakt anzubahnen zu Minderjährigen, das ist ein Verfahren, was bisher wohl überhaupt nur Microsoft einsetzt und irgendwie experimentell ermittelt da hat. Und das beruht eben darauf, haben die uns erklärt. Natürlich hat wieder keiner den Algorithmus gesehen und keiner kann objektiv Fehlerquote und Zuverlässigkeit dieses Algorithmus überprüfen, was wohl darauf basiert, dass bestimmte Muster vorkommen und bestimmte Schlüsselworte da oft fallen. Ich gehe davon aus, dass diese Schlüsselworte überhaupt erstmal nur auf Englisch vorliegen und schon allein deswegen an der Sprachbarriere, das in vielen Fällen scheitert. Man hat uns nicht gesagt, man behauptet, das ist hochgradig zuverlässig, ohne uns konkrete Zahlen zu nennen. Man hat aber schon selbst eine menschliche Prüfung dazwischen geschaltet. Das heißt, Microsoft selber überprüft die Ergebnisse wahrscheinlich eben, weil sie so unzuverlässig sind. Und selbst wenn sie das Unternehmen nie verlassen, muss man sich klar werden, dass hier intime Chats, die legal sind, also entweder Minderjährige untereinander oder meinetwegen Erwachsene untereinander, dass die eben plötzlich bei irgendwelchen Moderatoren landen. Und das finde ich skandalös.
Ich muss mal sagen, zu den Detection Orders, ich habe einen Podcast gehört, Lage der Nation, von Ulf, mit Ulf Burmeier. Der hat darin gesagt, er hat mit jemandem von der Kommission gesprochen, der in das Gesetzgebungsverfahren involviert war, und die hätten Entwarnung gegeben und hätten gesagt, das sei gar nicht alles so, wir stellen uns das ganz anders vor, nämlich, dass sich so eine Detection Order nur auf bestimmte, zum Beispiel bestimmte Gruppen beziehen soll später. Sprich, das, so wie WhatsApp das macht, WhatsApp hatten wir damals auch schon mal kurz erklärt, die machen ja eine Metadatenanalyse und suchen nach verdächtigen Mustern bei Gruppen, also schnelle Zu- und Abtritte, das Tauschen von großen Dateien und vielen Liken von großen Bildern und sowas. Und dass diese Gruppen dann in den Fokus geraten und dann eine Detection Order isoliert auf bestimmte Bereiche innerhalb der Plattform nur ergeht und nicht auf die komplette Plattform. Nun weist Ulf aber auch darauf hin in dem Podcast, dass das natürlich überhaupt nicht im Entwurf steht, dass das vielleicht der gute Willen ist dieser Leute. Und er sieht den entscheidenden Fehler, da kann ich mich nur anschließen, das fand ich sehr, sehr schlüssig, wie er da argumentiert hat. Der entscheidende Fehler dieses Entwurfs ist, alles geht, und das hängt im Grunde genommen von diesen komischen Detection Orders ab, von denen aber noch niemand genau weiß, wie sie aussehen sollen. Also das ist, aber der Entwurf erlaubt erstmal alles. Und die Kommission redet dann halt immer davon, ja, aber das wird ja nicht alles zur Anwendung kommen. Also das ist ja ein bisschen komisch irgendwie.
Kann ich nur absolut unterschreiben. Mir sind ja die Ohren geschlackert, als ich gesehen habe, anders als bei Chatkontrolle 1, ist Telefonie, ist Audio nicht ausgenommen. Das heißt, es können da selbst Algorithmen gefordert werden, die sozusagen mitlauschen und das Gesprochene mittranskribieren, um auf die Art und Weise irgendwie Grooming aufzufinden. Also es ist gruselig.
Und es wird natürlich so sein, da können wir uns ja auch alle mal sicher sein, wenn so eine KI erstmal da ist und läuft, dann sind halt die Kosten für die Provider auch nicht mehr besonders hoch. Klar, Energiekosten und sowas, um da ranzukommen, Bandbreite, aber ansonsten werden das ja größtenteils Verfahren sein, die nicht Personen brauchen, sondern die automatisiert stattfinden, und die deswegen, die werden den Teufel tun und sich den Vorwurf machen lassen, sie würden sich nicht an dem heiligen Kampf, an dem natürlich berechtigten Kampf, aber hier als wirklich völlig übertriebenen Kampf gegen CSAM beteiligen.
Ja, es ist ja auch völlig klar, dass wenn das einmal wegen CSAM eingeführt wurde, dass dann als nächstes Terrorismus kommt, was noch unzuverlässiger zu erkennen ist, weil es auch kontextabhängig ist, ob jetzt das Foto eines Anschlages meinetwegen Terrorismuspropaganda ist oder Berichterstattung. Und dann wird die Copyright-Lobby kommen und sagen, oh, Chatkontrolle, die können wir jetzt auch verwenden, um Urheberrechtsverstöße festzustellen. Und dann kommen Gerichte und sagen, ja, jetzt könnt ihr damit aber auch mal Beleidigung finden gegen Politiker. Also haben wir ja alles schon gesehen. Staatsschutz habe ich schon genannt, dann hat der Verfassungsschutz, will dann auch legale Gruppierungen beobachten mit dem Verfahren. Und in China, habe ich gehört, wird Puh der Bär ausgefiltert, weil man sich damit über den Staatspräsidenten lustig macht.
Ja, also kann ich nur unterschreiben, dass diese Gefahr sehe ich auch. Ich möchte noch auf zwei Punkte ganz kurz, bevor wir vielleicht übergeordnet nochmal diskutieren, konkret in der Verordnung kommen, die mir so wahnsinnig aufgestoßen sind, die auch noch nicht so groß in den Medien waren. Du hattest das vorhin schon kurz angesprochen. Einerseits die verpflichtende Altersvalidierung zum Beispiel für App Stores, also dass App Stores Apps, die mutmaßlich auch dem Grooming oder dem Austausch von CSIM-Material dienen können, für Jugendliche nicht mehr zugelassen werden sollen. Das ist ja der Wahnsinn. Also wovon reden wir denn hier? Wir würden dann reden von Apps wie Instagram. Mit Sicherheit auch, Jörg, wir hatten heute darüber gesprochen, TikTok. Aber ganz schlicht auch WhatsApp. Ich meine, WhatsApp steht natürlich voll im Fokus dieser Verordnung. Ne?
Telegram, okay, dann,
das heißt also, sollte die Verordnung kommen, kann ich meinen Kindern mal sagen, die 16 sind, stopp, WhatsApp ist nicht mehr, wird aus dem Store genommen, genauso wie TikTok und Insta und was weiß ich, was es nicht noch alles gibt, worüber man theoretisch CSIM-Material austauschen oder Grooming betreiben könnte.
Was aber den sehr guten, also aus dieser Sicht guten Effekt hätte, dass es ja eigentlich kein Grooming mehr geben kann.
Mal davon abgesehen,
weil die Kids da gar nicht mehr sind.
Aber mal ganz davon abgesehen, was Patrick ja auch noch gesagt hat, ne, das ist natürlich auch noch eine zusätzliche Validierung über die Hintertür. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also eine anonyme Nutzung wird bei so einer Altersvalidierung natürlich schwer möglich sein.
Man könnte quasi nicht mehr anonym kommunizieren. Selbst die Messenger- oder E-Mail-Dienste, die bisher eine anonyme Nutzung zulassen, und das ist eben sehr wichtig, auch für Informanten zum Beispiel, von Journalisten, wenn die Altersverifikation verpflichtend wird, wie das hier vorgesehen ist, dann erfolgt die eben in der Praxis fast immer, indem man dann komplett die Hosen runterlassen muss. Also Ausweiskopie, Videoident, wie auch immer. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, übrigens gerade für Opfer von Straftaten, von Stalking, auch für Missbrauchsopfer. Denn die wollen natürlich dann, wenn sie sich austauschen untereinander, wenn sie Hilfe suchen, brauchen die auch den Schutz der Vertraulichkeit und der Anonymität, um Sicherheit zu suchen. Deswegen ist das ein Riesenproblem. Und es ist gut, dass ihr darauf hinweist, denn dieser Aspekt, dieser Alterszensur, habe ich es ja genannt, der ist kaum bekannt über diesen Gesetzentwurf der Chatkontrolle, betrifft aber alle Jugendlichen. Und ich glaube, das müssten wir echt nochmal deutlicher machen, dass das vorgesehen ist, was ihnen da alles weggenommen werden soll, nur weil bestimmte Dienste missbraucht werden können. Und das ist bei jedem Dienst der Fall. Das sehe ich absolut genauso. Auch Online-Games können irgendwie zur Kontaktaufnahme missbraucht werden. Im Grunde genommen jeder Dienst, der das Alter nicht verifiziert und nicht technisch verhindert, dass man als Erwachsener Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufnimmt.
Dann noch ein letzter Punkt, der mir auch aufgestoßen ist, ein bisschen nicht aufgestoßen, aber in der Berichterstattung jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir reden ja, den Begriff hast du natürlich auch selbst geprägt, wir reden vor allem über Chats und über Chatkontrolle, Chatplattformen, aber in Vergessenheit gerät auch ein bisschen, dass genauso gut Hosting-Plattformen betroffen sind und sogar Durchleitungsdienste und Zugangsprovider, die zum Beispiel DNS-Sperren einführen müssten unter Umständen. Das ist auch im Entwurf enthalten. Hoster müssten Inhalte sperren, den Zugang zu Inhalten sperren, müssten dafür sorgen, dass diese Inhalte nicht wieder da sind, was natürlich dann wieder eventuell Tata, Jörg, du hast den Begriff vorhin schon genannt, zu einem Upload-Filter führen könnte. Sie müssen eben garantieren, dass diese Inhalte zukünftig nicht mehr abrufbar sind. Ich frage mich ja unter anderem, da kommen wir vielleicht gleich nochmal übergeordnet dazu, wo da das Haftungsprivileg für die Hoster bleibt. Also das ist ja eine völlig neue Dimension der inhaltlichen Involvierung von eigentlich Durchleistungs- und Zugangsprovidern. Aber gut, aber ich wollte nur nochmal darauf aufmerksam machen. Mir war das, bis ich das gelesen hatte, nicht so klar, ehrlich gesagt, dass auch das kommt. Kann man davon sprechen, dass hier eventuell wieder so die Upload-Filter an Porters stehen?
Ja, es sind übrigens auch Warnschilder geplant. Die Älteren von uns
werden sich erinnern.
Ja. Ja, Ursula lässt grüßen. Ja, genau. Die ist eine ganz große Befürworterin dieses Gesetzentwurfs, hat sich da mit Ashton Kutcher rausgetroffen, einem Hollywood-Schauspieler, der auch selbst über seine Stiftung solche Zensur-Tools entwickelt und vertreibt. Sie hat sich jetzt für die Präsentation des Gesetzentwurfs etwas zurückgenommen, interessanterweise, aber ist da im Hintergrund im vollen Gange und unterstützt das voll und ganz. Natürlich, das ist nichts anderes als Upload-Filter, was hier geplant ist, zumindest wenn es um bekanntes Material geht. Und da hat ja leider der Europäische Gerichtshof schon entschieden, vor einigen Jahren, dass Upload-Filter nicht als verbotene generelle Überwachung anzusehen sind, wenn eben nur gezielt nach einzelnen Inhalten gesucht wird. Aber dieses Urteil bezog sich natürlich auf Material, was gepostet wird, was veröffentlicht wird und nicht auf private Kommunikation. Zu privater Kommunikation hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, vor 2 Jahren im Fall La Quadrature, wo die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich gekippt wurde, hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass ein Gesetz, wonach sozusagen die Sicherheitsbehörden Metadaten analysieren dürfen, durchsuchen dürfen, um bestimmte Straftaten überhaupt erst auf die Spur zu kommen und zu ermitteln, dass das unverhältnismäßig sei, wenn es nicht begrenzt ist auf den Notstandsfall. Also dass man wirklich Gefahren für die nationale Sicherheit ausnahmsweise zeitlich befristet, meinetwegen einen terroristischen Anschlag verhindern will, dann könne es verhältnismäßig sein. Aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht dauerhaft und nicht für Straftaten wie den Austausch von Missbrauchsdarstellung oder Kinderpornografie. Und das ist, glaube ich, deswegen ganz wichtig, weil wir auch nochmal eine ehemalige EuGH-Richterin beauftragt haben, das konkret für die Chatkontrolle zu untersuchen, ob sich das übertragen lässt. Und sie sagt ja, dass sowohl die freiwillige als auch die verpflichtende Chatkontrolle nach dieser Rechtsprechung unverhältnismäßig sind, gegen Grundrechte verstoßen. Man muss ja auch sehen, hier geht es wirklich um die Durchsuchung von Inhalten. Also nicht mehr in Anführungszeichen nur um Metadaten, sondern hier werden tatsächlich Inhalte von Nachrichten durchleuchtet, so wie wenn man Briefe öffnen würde. Und das bedeutet, dass eigentlich von dem Kommunikationsgeheimnis nichts übrig bleibt. Deswegen sage ich Ende des digitalen Briefgeheimnisses. Aber ich finde auch das, was du, glaube ich, ansprachst, Jörg, den Aspekt mit den Hostern, auch durchaus wichtig. Denn wenn Material veröffentlicht wird, kann ich natürlich nicht verhindern, dass jemand durchsucht das offene Netz. Ja, das ist nicht so schutzwürdig. Aber wenn ich meinetwegen mein privates Material in einer Cloud liegen habe oder ein Backup, die überhaupt nicht geteilt wird, die ich gar nicht dritten zugänglich mache, dann erwarte ich nicht, dass jemand quasi durch die Hintertür meine privaten Fotos und mein Gerät da ausspioniert. Also da finde ich es schade, dass immer nur auf die Kommunikation geguckt wird und nicht auf die privaten Geräte. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja in dem Urteil zu dem Recht auf Integrität von IT, das sogenannte IT-Grundrecht, hat es ja durchaus angefangen nachzudenken darüber, habe ich auch ein Recht darauf, meine eigene Technik unter Kontrolle zu haben? Und da ist ja schon die Frage, was bedeutet das für die Geräte, die eben Backup in der Cloud machen oder eine Speichererweiterung in der Cloud nutzen?
Ja, das setzt natürlich auch mal wieder einen Glauben an entweder wirklich reine Gelegenheitstäter oder sehr, sehr, sehr dumme Täter voraus. Weil wenn ich weiß, dass das da abgescannt wird, dann lege ich das doch nicht in meinen iCloud-Speicher. Also,
boah, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich,
ja, wenn du es weißt, dann bist du so Gelegenheitsthema. Aber ich meine, du kannst ja natürlich die Sachen genauso gut, hatten wir drüber gesprochen, Holger, die untereinander zuschicken, wenn du dann einfach das nicht über einen verschlüsselten Kommunikationskanal machst, sondern einfach die Inhalte verschlüsselst.
Na klar, also und Alternativen für Leute, die böswillig sind und die kriminell agieren, gibt es genug.
Das hat ja, aber die willst du doch hier eigentlich treffen.
Ja, aber das ist halt die Frage, ob man sie damit trifft. Die EU-Kommission glaubt das. Und ich glaube, wir drei glauben es eher nicht, so wie ich das bisher verstanden
habe. Das wäre aber wirklich meine Frage, so Hand aufs Herz, Patrick. Das, was ich mich seit einer Woche frage, seit ich davon gehört habe, wie formuliere ich es freundlich, ist es guter Willen, die Leute da treibt, und ist es dann damit verbunden reine Naivität und mangelndes technisches Verständnis? Das oder lasse ich jetzt weg.
Ja, ich glaube, ich darf den zweiten Teil ergänzen, ich bin da weniger zimperlich. Oder erkennst du da durchaus auch böswillige Absichten? Das wolltest du sagen, Jörg, glaube ich.
Also im Fall der Five Eyes auf jeden Fall. Ne? Die Befürworter und die Chatkontrolle nicht, weil sie Kinder schützen wollen, sondern weil sie verschlüsseln.
Ich meine bei der Politik jetzt, also bei der Kommission
insbesondere. Bei der Politik ist es tatsächlich so, dass die Innenkommissarin Frau Johansson dieses Verfahren der Chatkontrolle vergleicht damit, dass man doch auch nach Malware scannt und dass man nach Viren und Spam scannt, ja. Dabei hat mich noch kein Virenfilter irgendwie bei der Polizei angezeigt, ja. Dass das einen Unterschied macht, das übergeht sie natürlich immer geflissentlich. Deswegen glaube ich schon, dass es denen irgendwie um guten Willen geht. Aber wenn man dann konkret nachfragt, wie viele Missbrauchsopfer sind denn tatsächlich durch diese Technologie, durch diese Chatkontrolle gerettet worden, dann wird es sehr, sehr dünn. In den meisten Fällen weiß man gar nicht, wie diese Hinweise zustande gekommen sind, ob es tatsächlich eine Chatkontrolle war oder ob es menschliche Hinweise waren, die bei Hotlines eingegangen sind. Die Zahlen sind so gering, dass man feststellen muss, und das steht auch in einer Studie des Max-Planck-Instituts drin, dass durch Ermittlungen wegen Missbrauchsdarstellungen und Kinderpornografie, also wegen Abbildungen, dass durch diese Ermittlungen eigentlich nur zufällig mal man wirklich auf einen Missbrauchsfall aufklären und ein Opfer retten kann. Normalerweise werden Missbrauchsfälle anders bekannt. Aus dem Umfeld wird das gemeldet. Leider passiert ja sexueller Missbrauch oft durch Personen, die man kennt, aus der Familie, aus dem Verein und so weiter und so fort.
Ja. Die Zahlen müssen die doch alle kennen. Das müssen die doch, du hast denen das doch erzählt. Oder andere haben ihnen das auch erzählt. Also denjenigen, die den Entwurf ausgearbeitet haben und die ihn jetzt begeistert vorgestellt haben. Nehmen die diese Zahlen einfach nicht zur Kenntnis? Ignorieren die diese Fakten? Und
oder die glauben, technischen Bedenken?
Ja, all das zusammengenommen, das ist, also ich finde, es gibt ja viele Entwürfe, zu denen kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe wirklich von keiner EU-Verordnung bis jetzt gehört, die auf so einhellige Ablehnung von so vielen Seiten gestoßen ist. Ich habe das wirklich, also seitdem ich mich um EU-Politik ein bisschen kümmere, noch nicht erlebt. Und die Frage, also wirklich also so viele Seiten, natürlich auch die Provider-Verbände, klar, von technischer Seite ohnehin, aber also wenn ich jetzt letzten Mittwoch diesen Entwurf vorgestellt hätte, ganz begeistert, mit dunklen Schatten im Hintergrund da auf der Wall im Pressezentrum in Brüssel, und dann würde mir so eine Ablehnung entgegenschlagen. Also glaubst du, das bringt die jetzt ein bisschen ins Grübeln, oder glaubst du, die ziehen das jetzt durch und das geht jetzt dann so erstmal zu euch und da unverändert und dann müsst ihr als Parlament irgendwie versuchen, noch zu retten, was zu retten ist?
Also ich kann nur davor warnen, diese deutsche Wahrnehmung und die deutsche Diskussion zu übertragen auf die EU. Tatsächlich gibt es außerhalb Deutschlands und Österreichs eine ähnlich kritische Debatte über diesen Gesetzentwurf kaum. Ich nehme sie nicht wahr. Und wir haben als Lehre aus dem Artikel 13 Protesten eigentlich gesehen, dass es schon damals so war. In Deutschland sind die Leute zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen, aber in wenigen anderen Staaten. Und in Frankreich, in Italien, in Spanien hat man nie von diesen Protesten wirklich was gehört. Und solange wir es nicht schaffen, einen europäischen Widerstand zu formieren und zu mobilisieren, solange das so sehr auf Deutschland und unsere einige einzelne Nachbarstaaten begrenzt ist, wird es uns auch nicht gelingen, dieses Vorhaben zu stoppen.
Okay, das ist ein Argument. Also das ist mir nicht so ganz. Natürlich haben wir hier sehr die deutsche Brille auf. Das ist schon klar. Hast du natürlich recht. Ja, das ist natürlich schwierig. Aber deswegen kommt das vielleicht in Brüssel auch gar nicht so sehr an, wie ich das vermutet hätte.
Und auch nicht sehr, sehr die Bubble.
Ja, aber also die wie viele Verbände. Aber du hast natürlich recht, Patrick, ich habe da natürlich auch nur die deutschen Reaktionen verfolgt, klar. Aber in Deutschland war die Abstimmung, die Ablehnung schon relativ breit. Aber ich Jörg hat am Anfang schon mal kurz gefragt, ich würde dich schon noch mal bitten.
Der Deutsche Kinderschutzbund hat sich dagegen ausgesprochen.
Genau, ja, genau.
Also so,
die damals auch bei Zensursula, glaube ich, sich weniger widerstandsfähig gezeigt haben. Ich wollte dich noch kurz fragen, gibt es denn jetzt eigentlich eine Möglichkeit fürs Parlament und den Rat, diese Verordnung komplett zu stoppen? Also eigentlich müsste es doch, wenn ihr die jetzt kriegt, ihr verhandelt rum und stellt fest, man kommt da zu keinem Ergebnis, es wird eine Ablehnung geben, kann das sein, dass die dann einfach irgendwie versandet? Oder wird es auf jeden Fall irgendeine Form von Verordnung geben am Ende?
Also theoretisch ist es möglich, die ganz zu stoppen. In der Praxis halte ich es für unwahrscheinlich, denn entschieden wurde wohl bereits, dass Berichterstatter, also federführender Vertreter des EU-Parlaments, ein Konservativer werden soll. Deren Position ist klar. Und zweitens wurde auch schon entschieden, dass die liberale Fraktion im Europäischen Parlament eine Dame zur Berichterstatterin gemacht hat, die eine ganz große Befürworterin der Chatkontrolle ist. Also die haben offenbar schon die Waffen gestreckt, beziehungsweise die deutsche FDP sagt halt, gut, dann stimmen wir halt dagegen, aber das bringt uns wenig auf EU-Ebene, denn da gibt es eben sehr viele Abgeordnete. Und deswegen sehe ich das für schwer an, da irgendwas zu stoppen. Auch im Rat ist es so, die Position der Bundesregierung ist alles andere als klar. Und selbst wenn sie ablehnend wäre, hätte die keine Mehrheit, um das zu stoppen. Ich habe gesehen, wie die Übergangsverordnung da durchgesegelt wurde mit massiven emotionalen Erpressungskampagnen und wo wirklich Druck gemacht wurde. Alle, die das kritisiert haben, wurden in die Ecke der Missbrauchstäter gestellt oder die verteidigen zu wollen. Und vor dem Hintergrund bin ich skeptisch. Da müssen wir deutlich mehr sehen. Ich weiß, dass EDRI, also European Digital Rights, sich letztes Wochenende getroffen hat, um sich zu koordinieren europaweit. Und wenn es gelingt, einen europaweiten Protest auf die Beine zu stellen, und zwar besser gelingt als bei der Urheberrechtsreform, dann haben wir vielleicht eine Chance. Wenn es nur an den Gerichten hängen bleibt, das dauert zu lang. Dann ist quasi schon die Verschlüsselung dahin. Und wenn es uns im Endeffekt gelingt, das Ding etwas zu entschärfen, dass zum Beispiel verschlüsselte Dienste rausfallen, dann haben wir immer noch Massenüberwachung, wo unverschlüsselt kommuniziert wird. Und wir haben natürlich eine leichte Umgehungsmöglichkeit über verschlüsselte Dienste, aber die existiert sowieso. Denn wer das umgehen will, der nutzt eben zum Beispiel dezentrale Messenger, seine eigenen Server, und da wird dann eben keine Chatkontrolle implementiert. Im Übrigen, wir wissen auch aus den Recherchen zum Thema Boys Town, also eine Kinderporno-Plattform, die sind so vorgegangen, dass sie einfach Fotos und Videos als verschlüsseltes Archiv auf öffentliche Hoster hochgeladen haben und dann eben nur den Link und das Passwort geteilt haben über ihre Darknet, über ihre Plattform. Und in dem Fall ist es so, selbst wenn sie es auf WhatsApp geteilt hätten, der Scanner springt nicht an auf einen bloßen Link und die Plattform, der Hoster, der scannt, springt eben nicht an auf verschlüsselte Inhalte. Also die Chatkontrolle läuft völlig leer, wenn dieses absolut übliche Verfahren eingesetzt wird.
Also unsere Innenministerin Frau Faeser begrüßt das Ganze übrigens sehr. Es liegt mir auch persönlich sehr am Herzen, diesen Kampf gegen entsetzliche Missbrauchstaten und ihre Vermarktung im Netz nochmals zu stärken. Ne, also auch da ist, glaube ich, nicht viel zu erwarten, wie immer. Ich würde am Ende gerne noch so ein paar Sachen, die in die Richtung des Datenschutzes gehen, mit dir besprechen. Also gut, es wird eine valide Rechtsgrundlage sein, auf deren Basis man die Daten verarbeiten kann letztendlich. Da wird man wahrscheinlich sich nicht in die Quere kommen. Man hackt massiv Artikel 32 kaputt und Privacy by Design kaputt, also bis ins Lächerliche. Die spannende Frage, die sich mir nicht nur bei dieser, sondern bei diesen ganzen EU-Vorhaben in letzter Zeit steht, wie lächerlich kann ich mich machen, indem ich tatsächlich noch auf amerikanische Geheimdienste und auf amerikanische Überwachung zeige und sage, wir haben doch hier in Europa irgendwie die Super-Duper-Lösung mit totaler Privatsphäre und du darfst nicht mal eine IP-Adresse, eine nicht zuordnenbare, nach Amerika geben, weil da können alle zugreifen, auch auf verschlüsselte Inhalte. Das ist ganz schlimm. Also da machen wir uns doch nur noch lächerlich. Gut, das wirst du jetzt wahrscheinlich unterschreiben können.
Ja, die Europäische Bürgerrechtsorganisation EDRI hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa mit dieser Verordnung tatsächlich zum Weltmarktführer in Sachen Massenüberwachung werden würde. Eine solche vergleichbare Verordnung gibt es nirgendwo auf der Welt, nicht in den USA und auch sonst nirgendwo, dass wirklich alle Anbieter privater Kommunikation zur flächendeckenden Durchleuchtung verpflichtet werden, wenn Missbrauch auf ihren Diensten vorkommt, was bei allen der Fall ist. Und in der Tat, es ist eigentlich auch das erste EU-Gesetz überhaupt, was eine Massenüberwachung vorsieht und einführt. Mir wäre kein anderes bekannt. Vorratsdatenspeicherung ist auch weg. Von daher ist es ein extrem gefährlicher Präzedenzfall. Aber wenn man sich die politische Diskussion hier in Brüssel anschaut und auch mit den Verantwortlichen spricht, dann läuft das eben oft nach dem Motto, jeder Missbrauchsfall ist einer zu viel, also Stichwort, wenn nur ein Kind gerettet werden könnte. Da läuft man dann gefährlich in eine Folter- und Todesstrafendebatte rein, wenn man bereit ist, so radikal zu gehen, für jeden einzelnen Fall alles aufzugeben. So wird teilweise argumentiert. Und zum Zweiten, ich habe nichts zu verbergen. Es sind keine Probleme aufgetreten. Die Unternehmen berichten uns nichts von falschen Anzeigen. Man muss aber auch dazu sagen, im Moment wird einem auch nicht gesagt, wenn man angezeigt wird in diesem Verfahren der Chatkontrolle. Ja, wie gesagt, Facebook, Google, Microsoft machen das schon. aber keiner erfährt davon und kann deswegen auch eben nicht davon dagegen vorgehen, dass hier in bis zu 86% der Fälle man zu Unrecht falsch beschuldigt wird. Und das kann schlimme Folgen haben. Es gab mal einen Fall, wo in Großbritannien allein aufgrund der Kreditkartendaten massenhaft Ermittlungsverfahren wegen des vermeintlichen Tauschs von Missbrauchsdarstellungen eingeleitet wurden. Und da haben sich tatsächlich eine zweistellige Anzahl von Betroffenen das Leben genommen, weil es, wie sich hinterher herausstellte, ihre Kreditkarte missbraucht worden war von Kriminellen und sie aber in der Zwischenzeit teilweise sich ihre Ehefrauen von ihnen getrennt haben, sie den Job verloren haben, sie Sorgerecht verloren haben und so weiter. Also wer unter falschem Verdacht steht, so ein schlimmes Verbrechen begangen zu haben, der kann schon vorverurteilt werden, selbst wenn sich hinterher herausstellt, der Verdacht war unbegründet.
Ja, und wir müssen vielleicht einen Satz, müssen vielleicht nochmal Disclaimer, normalerweise machen wir das am Anfang, dass wir natürlich auch alle nicht gegen wirkungsvolle Maßnahmen gegen Darstellung sexualisierter Gewalt sind, nur wir uns gerne darüber streiten, wo die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen endet und wo es halt dann darum geht, letztendlich Instrumente zu schaffen, die für alle möglichen Sachen gebraucht werden können und das mitten in Europa, mitten in der Zeit, wo Le Pen fast gewählt worden wäre und wir auch andere Angriffe auf die Demokratie haben, die sich freuen würden, wenn sie solche wunderbaren Instrumente dann irgendwann mal zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja, ganz wichtiges Thema, wenn ich da noch ein Wort zu sagen darf zu dem Thema Alternativen, ja. Was wäre wirklich sinnvoll zu tun? Erstens Prävention. Eigentlich müssten Betreuungseinrichten wirklich verpflichtend ein Präventionskonzept haben, denn da ist, wo der Missbrauch tatsächlich begangen wird und da wird bisher viel zu wenig getan, viel zu wenig Aufklärung. Die Menschen wissen nicht, woran sie Anzeichen feststellen, sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Also Prävention ist das A und O, gerade wenn man mit einem Dunkelfeld von bis zu 90% zu kämpfen hat, dem auch die Chatkontrolle nicht Herr werden wird. Und zweitens im Bereich der Strafverfolgung. Es ist ja bis heute so, dass es in Deutschland Monate dauert, selbst wenn ein konkreter Verdachtsfall vorliegt, bis mal Daten beschlagnahmt und ausgewertet werden. Und im Zweifelsfall bedeutet das, wenn es tatsächlich mal dazu kommt, dass eben auch ein Missbrauch Monate oder Jahre lang weitergeht. Es gibt ja berüchtigte Fälle, wo das so war. NRW hat komplett umgesteuert, alles zentralisiert und eine zentralisierte Auswertung eingeführt, nachdem dort die Missbrauchsfälle bekannt wurden. Aber das ist ein Einzelfall. Andere Länder machen das nicht. Die wurschteln weiter wie bisher. Und wer wirklich Kinder besser schützen will, der muss massiv in den Bereichen Prävention und Strafverfolgung tätig werden. Und da bringt es nichts, an der Oberfläche zu kratzen und den Heuhaufen zu vergrößern. Dadurch werden nicht nennenswert die Zahl der aufgeklärten und geretteten Kinder steigern können.
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt hier, wir reden ja oft bei solchen Verordnungen und so von Verhältnismäßigkeit, von der Abwägung auch von verschiedenen Grundrechten. Ne? Wir hatten hier teilweise die Grundrechte, die tangiert sind, ja auch angesprochen. Also über Datenschutz haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, aber natürlich alle Datenschutzprinzipien, Jörg, du hast vorhin ein paar aus der DSGVO genannt, werden natürlich jetzt hier mit der Verordnung mit Füßen getreten, kann man nicht anders sagen. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, weil wir hier auch ein Datenschutz-Podcast sind. Also ich finde diese, wenn man jetzt diese Abwägung trifft, ne, also und gerade unter der Maßgabe, die du jetzt gesagt hast, dass es im Grunde genommen ein bisschen an der eigentlichen Problemstellung vorbeigeht, was hier passiert, dann ist natürlich der Eingriff, die Eingriffstiefe nochmal wesentlich höher, finde ich, zu bewerten, weil das Verhältnis einfach nicht gewahrt ist. Aber wir müssen jetzt, ja, ich glaube, du hast...
Müssen wir zum Schluss kommen, oder kann ich noch ein Wort? Zumal ja gesagt wird, diese Verordnung soll dem Schutz von Kindern dienen. Und Fakt ist, erstens, Kinder und Jugendliche wurden nie gefragt, ob sie wollen, dass ihre Kommunikation durchleuchtet wird. Wir haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben und haben durch alle Altersgruppen gesehen, dass über 70% eben nicht wollen, dass verdachtslos ihre private Kommunikation durchleuchtet wird.
Darf ich kurz fragen, wer seid ihr in dem Zusammenhang?
Im Europäischen Parlament habe ich das mit Unterstützung meiner Fraktion eine Meinungsumfrage in 10 EU-Staaten in Auftrag gegeben. Und die zeigt konsistent auch über Länder hinweg, dass eine große Mehrheit nicht möchte, verdachtslos durchleuchtet zu werden. Dann muss man sagen, für Missbrauchsopfer werden Schutzräume zerstört, denn die brauchen auch das sichere Gefühl, dass wenn sie ihre Erfahrungen miteinander austauschen oder Hilfe suchen, dass das nicht ausgeleitet wird. Dann hatte ich schon gesagt, Minderjährige werden massenhaft kriminalisiert. Selbst aufgenommene Nacktaufnahmen geraten in Hände, wo sie nicht hingehören. Und schließlich droht auch die Strafverfolgung zusätzlich erschwert zu werden, wenn Maßnahmen wie die Chatkontrolle dazu führen, dass Personen in Kanäle abtauchen, die gar nicht mehr zu kontrollieren sind. Deswegen kann das sogar kontraproduktiv wirken.
Ja. Ja. Ja, mir ist ja gerade der Kater vor der Nase gerannt und mich etwas verwirrt. Das passt natürlich jetzt gerade nicht zum Thema, aber ich denke, wir haben den Überblick jetzt einigermaßen geschafft und sind nach wie vor ebenso erschreckt wie vorher über das, was man da plant. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als unsere Aufgabe sehen, zu einer koordinierten Maßnahme gegen das Gesetz aufzurufen. Aber mich würde mal total interessieren, jetzt wirklich unabhängig von dieser Geschichte, man kann sie sicherlich auch dafür nutzen, wie bringt man sich eigentlich als Bürger in der EU ein, wenn man tatsächlich was bewirken will, also wenn man Einfluss nehmen will? Ich glaube, Twitter vollzuschreiben ist wahrscheinlich nicht die sinnvollste Maßnahme. Hilft da tatsächlich vielleicht, und das ist die verzweifelte Hoffnung eines alternden Anwalts, das gute alte Fax?
Also wenn man wirklich mit Politikern sprechen will, hilft eigentlich nur das persönliche Gespräch. Das heißt, man muss entweder versuchen, da auf der Tapete zu stehen oder da anzurufen. Aber auch das beeindruckt sie allenfalls, wenn es wirklich massenhaft passiert, wenn es sehr viele machen. Das haben wir ja bei der Artikel 13, Artikel 17 Protesten haben wir das versucht. Es hat auch geholfen, aber nicht ganz ausreichend. Aber auf jeden Fall ist es so, nur wenn man sich zusammentut und wenn man sich organisiert, kann man den Druck aufbauen, der nötig ist, um hier in Brüssel überhaupt etwas auszurichten. Und da freut mich besonders, dass die digitale Gesellschaft nicht nur eine Demo organisiert hatte letzten Mittwoch, sondern jetzt auch auf der Internetseite chat-kontrolle.eu eine Mailingliste anbietet, wo man also anfangen kann, sich zu organisieren. Heute ist auch eine Petition online gegangen von mehreren NGOs, die man mit unterstützen kann. Und wie gesagt, man muss sich vernetzen, man muss sich zusammentun, man muss auch mehr Aufklärung schaffen und man muss europaweit sich zusammentun und die Menschen in den Ländern informieren, wo die Presse zum Beispiel gar nicht berichtet über die Chatkontrolle. Ich habe in Frankreich sehr wenige Berichte darüber gesehen. Italienisch, Spanisch kann ich nicht, aber wahrscheinlich wurde auch nicht viel berichtet. Großbritannien hat eigentlich nur der Guardian drüber geschrieben, so viel ich weiß. Und das ist zu wenig. Und wer hier Bewusstsein schaffen kann und problematisieren kann, der sollte sich mit anderen auf jeden Fall zusammentun.
Noch mal ganz kurz nachgefragt, machen Petitionen denn noch irgendeinen Sinn? Lässt sich irgendjemand von Petitionen beeindrucken? Ich habe immer so das Gefühl, das ist so die lameste Ausdrucksform von allen, wenn du nicht gerade irgendwie 500.000 Unterschriften kriegst, aber das kriegt ja keiner.
Ja, man hat das Gefühl, dass sehr viele andere der gleichen Meinung sind. Das ist, glaube ich, sehr motivierend. Es ist eine Zahl, die man in der politischen Debatte anführen kann, ja, dass man sagt, hier haben schon 100.000 dagegen unterschrieben und warnen davor. Es ist ein Mittel, was helfen kann. Es reicht sicherlich nicht aus, aber es kann funktionieren. Vor allem, wenn dann eben die Unterschriften eben nicht nur aus Deutschland kämen.
So, wir könnten noch lange weiterreden und wir haben das Thema bei weitem nicht erschöpfend behandelt, das kann man, glaube ich, so sagen, aber ich glaube, wir haben einen Eindruck davon gegeben und Jörg und ich, wir haben uns heute
erschöpft auch behandelt, haben wir es.
Wir haben jetzt heute auch mal nicht mit unserer Meinung hinter Berg gehalten, aber das Thema hat uns jetzt diese und letzte Woche auch sehr bewegt und deswegen hatten wir Patrick aus aktuellem Anlass auch eingeladen und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Patrick. War uns ein Vergnügen.
Vielen Dank für eure Aufklärungsarbeit auch zu diesem Thema.
Gut, ich möchte noch ganz kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Wie immer, ihr erreicht uns per Mail unter auslegungssache@ct.de oder natürlich über unsere Webseite, wo jede neue Folge auch einen eigenen Eintrag kriegt, unter dem man kommentieren kann, unter ct.de/auslegungssache. Bei der
Fortschritt. Ich muss noch eins richtig stellen. Wir haben letzte Woche tatsächlich bei der DSFA-Folge, Folgenabschätzung, hatte ich wohl gesagt, das ist Aufgabe des Datenschutzbeauftragten sein, das zu tun. Das ist natürlich falsch. Es ist, der Datenschutzbeauftragte muss das unterstützen. Im Übrigen muss es aber der Verantwortliche tun, um das hier nochmal klargestellt zu haben, wobei ich nach wie vor denke, dass der interne Datenschutzbeauftragte gar keine andere Wahl hat, als das zu machen, aber das sei nur nochmal klargestellt.
Oh, das ist einer der wenigen Fälle, wo wir mal Feedback geben tatsächlich, ne? Weil auf Twitter hatte uns jemand angesprochen, ne? Da hattest du gar antwortet, habe ich gesehen. Genau. Ja. Fein, fein, alles klar. Patrick, vielen Dank. Und wir sagen einfach jetzt nur noch ganz erschöpft, Jörg,
schützt eure Daten.
Das war sehr erschöpft.
In Messengers.
Genau. Bis dann. Tschüss.